Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Kritische Stimmen aus Bollywood, kritische Stimmen über einen Deal in Hollywood, Pandemiefilme, finnische Märchen und einen Dokumentarfilm über Clanmitglieder in Deutschland. Das gibt's heute in Vollbild. Viel Spaß. Beim Docfest in München hat er im letzten Jahr den Publikumspreis gewonnen. In der kommenden Woche ist Another Reality nun auf Arte zu sehen. Der Film beleuchtet den Großstadtalltag von Familienclans. Er begleitet 5 Männer, die in den Strukturen von Gangs und Großfamilien eingebunden waren und sind, die vom Traum, vom schnellen Geld, von Einbrüchen, ihren Gefängniserfahrungen und dem Tod erzählen.
Ich kann dir erzählen von meinen Jungs, die erschossen worden sind. Die wurden erschossen von den Leuten, die ich auch kenne. Du bist da in der Mitte. Einer knallt einen ab, den du kennst, und den abknallt, mit dem warst du letzte Woche noch Party machen. Und dann denkst du dir auch, Alter, ein Kollege von mir war der Jüngste, war 21. 7 Kugeln hat er gekriegt.
3 Jahre lang haben die Filmemacher Noel Dernisch und Oliver Waldhauer die Männer begleitet. Ich habe vor der Sendung mit den beiden gesprochen. Die 5 Männer reden ja erstaunlich offenherzig über ihr Leben, ihre Träume, aber auch die Regeln, nach der ja auch die Illegalität funktioniert. Wie haben Sie dieses Maß an Vertrauen gewinnen können?
Zeit. Ich glaube, Zeit. Ich glaube, dass wir uns ja die Zeit genommen haben, auch vor dem ersten Drehtag sehr viel Zeit mit den Jungs zu verbringen und eine Beziehung aufzubauen, bevor wir angefangen haben zu drehen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir ähnlich offen von unseren Ängsten, Sorgen, Träumen, Nöten etc. erzählt haben. Und wir haben keine Angst vor unseren Fehlern, wir haben keine Angst vor unseren Schwächen und wir haben auch keine Angst, darüber zu kommunizieren. So. Und ich glaube, Noel muss mich unterbrechen, wenn ich Quatsch rede, aber ich glaube, dass das halt auch so ein Türöffner ist, auch für die Art und Weise, wie wir Filme machen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man muss keine Angst vor Nähe haben, wenn man weiß, wer man selber ist. Und die waren zuerst 2 Jahre total ohne Kameras mit den Jungs unterwegs, haben die besucht, sind mit denen abgehangen, haben die begleitet. Und als wir angefangen haben, mit der Kamera dabei zu sein, gab es dann nochmal eine Phase, wo sie sich wieder dran gewöhnen mussten und wo sie am Anfang immer irgendwie performen wollten oder irgendwie was spielen wollten. So. Und dann haben wir immer ganz klar gesagt, so. Also sie haben uns dann häufig auch so gefragt, was machen wir heute, wenn wir mit der Kamera gekommen sind? Und dann haben wir gesagt, Leute, wir sagen euch nicht, was ihr machen sollt, sondern es ist genau das, was jetzt abgeht, ist quasi part of life. So. Und da sind wir einfach mit dabei. Und das war auch ein Prozess, der irgendwie ein bisschen gedauert hat, bis sie sich auf das einlassen konnten, dass eben hier nichts gestaged war und wir ihnen auch nicht sagen, was jetzt irgendwie zu tun ist, sondern dass wir eigentlich ganz by the way einfach einen Ausschnitt aus ihrem Leben beleuchten und uns im Hintergrund einfach aufhalten.
Einer ihrer Protagonisten, Sinan, sagt an einer Stelle, es sei wie Treibsand aus dem kriminellen Kreislauf auszusteigen. Er sagt, wenn du einmal drin bist und kein Seil hast, an dem du dich festhalten kannst, dann gehst du unter. Ist die Familie hier der Treibsand oder das Seil oder beides?
Ich glaube, es ist vielfach beides. Ne? Also die Familienbande ist sehr eng und sich von der Familie wirklich zu emanzipieren, ist, glaube ich, ein Riesending. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, was es heißt, weil häufig sind das einfach die einzigen Menschen, welche die Jungs wirklich so vertrauen. So. Und sich da loszulösen, ich glaube, das gelingt den wenigsten so. Und da halt viele Familienmitglieder, einige halt auch, ich sage jetzt mal, Arbeiten nachgehen, die wir vielleicht nicht nachgehen würden, ist natürlich die Verlockung auch immer da so. Und gerade zum Beispiel auch bei Amat ist dieser Spagat, den er macht zwischen irgendwie schnellem Geld und legal was aufbauen, der ist in seinem Leben natürlich super präsent auch.
Herr Waldhauer?
Nee, also nochmal zu der Familie, also so dieses... Die Welt, die wir dokumentiert haben, da wird sich nicht mit seinen Eltern gestritten. Die Eltern sind die Instanz Nummer 1. Dadurch ist es noch viel schwieriger, sich zu emanzipieren oder sich zu lösen. So.
Es sind ja auch alles sehr heikle Themen, auch für ihre Protagonisten. Ne? Ich war überrascht, wie die dann doch auch über diese Loyalitäten und Zwänge und auch so ein bisschen über die kritischen Seiten geredet haben. Und dann ja auch über die illegalen Dinge, die sie so treiben. Sie haben ja da auch eine Verantwortung für Ihre Protagonisten. Wie haben Sie die Grenzen ausgelotet dessen, wie weit Sie gehen wollten?
Naja, die Grenzen, die waren eigentlich ziemlich klar. Ganz klar, alles, was quasi nicht verjährt ist an Taten, an kriminellen Taten, dürfen sie uns nicht erzählen. Punkt. So, weil sonst sind wir Mittäter. So. Und wollten wir auch nicht wissen. Und da gab es natürlich Situationen, wo wir schon mal Stopp rufen mussten, respektive irgendwie Kamera ausmachen, weil das Vertrauen dann irgendwann so groß war, dass die dann auch sehr freizügig erzählt haben. Wobei man auch sagen muss, uns ging es ja in dem Film eigentlich nicht um die Leichen im Keller, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, sondern uns ging es eigentlich um das Zwischenmenschliche. Es ging uns um ihre Ängste, um ihre Sorgen, um ihren Zwiespalt zwischen eben Gesellschaft und Familie. Und diese ganze Romantisierung, wie es irgendwie eine Serie macht wie Four Blocks oder Der Pate oder so, wo dieses ganze Gangstertum auch so einen Hype kriegt und glorifiziert wird, so von dem wollten wir uns ganz klar auch abgrenzen.
Wie schwierig war das, sich abzugrenzen? Denn wie Sie schon angangs sagten, Ihre Protagonisten hatten ja auch ein bestimmtes Bild im Kopf dessen, wie sie sich darstellen wollten. Und man hat manchmal auch das Gefühl, dass sie so in so einem Zwiespalt sind, also die Protagonisten auch, also ihr Leben auch ein bisschen als cool darzustellen, aber das dann auch zu reflektieren. Und sie müssen ja da auch Bilder für finden. Inwieweit war das auch eine Herausforderung für Sie?
Ich glaube, es gibt zwei Hürden, die wir nehmen mussten. So, die eine Hürde heißt Spiegel TV. Wir mussten den Leuten erklären, was ist denn überhaupt eine Dokumentation? Und wo ist der Unterschied zwischen einer Dokumentation und einer Reportage? So, wir rennen nicht mit einer Kamera in einen Gerichtssaal, halten die dir vors Gesicht und stellen dir Fragen, die dich in die Ecke stellen. Ohne dass wir uns vorher vorgestellt haben, dich kennengelernt haben, etc. pp. So, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Art. Es ist auch nicht die Art und Weise einer Dokumentation. Aber die haben keine Dokumentationen geschaut vorher, sondern nur Reportagen. So, also war das diese Hürde, die wir nehmen mussten. Die zweite Hürde ist, dass die Welt, in die wir eingetaucht sind, auch eine Welt der Selbstdarstellung ist. Da müssen wir auch kein Hehl drum machen. Jeder glorifiziert sich, macht sich größer, als er ist. Und das quasi am Ende des Tages, denen auch so ein bisschen böse gesprochen auszutreiben, so dass wir hier nicht die kleine Selbstdarstellungsshow sind und auch nicht der lebende Image-Film für ein Parham oder für einen Sinan oder für einen Agit oder für einen, wen habe ich vergessen? Also und all die anderen, die ich jetzt gerade vergessen habe, so, ne? Sind wir einfach nicht. Und das ist natürlich die Zeit. Das war die Zeit, unser Allheilmittel, ne? Weil die Leute ja auch gemerkt haben, wann Noel und ich so ein bisschen gelangweilt zum Boden geguckt haben beim Drehen so. Nämlich dann, wenn es die Selbstdarstellung war. Dann wir so, ja, lass mal machen. Wir haben sogar Kamera ausgesagt zwischendurch. So, lass mal einfach, ne, lass die Jungs sich mal ausspielen gerade. Wenn die dann wieder entspannt sind, drehen wir wieder. Und das quasi hinzubekommen, ohne dass es diskreditierend ist. Ich glaube, das war einer der großen Punkte von Noel und mir.
Ich würde gerne noch mal zu den Widersprüchen kommen, die die Protagonisten teilweise selber aufmachen. Also zwischen Selbstdarstellung, zwischen dem, was sie da sein wollen und was sie sind. Vier der fünf Männer haben ja Erfahrungen mit dem Gefängnis. Eine Ausnahme bildet Ahmed. Der Berliner will es eigentlich legal schaffen, sagt er anfangs. Dann bekommt man aber im Laufe des Filmes mit, dass er Autos vermietet an Menschen, die das nicht unter ihrem echten Namen machen wollen. Und er bekommt dafür große Scheine. Also es gibt da einen gewissen Widerspruch zum Statement am Anfang, das Sie aber ganz bewusst auch so stehen lassen?
Naja, klar. Also es gibt ja einige Szenen, die wir ganz bewusst so geschnitten haben, dass sich die Jungs auch selber demontieren. Dass sie sich auch selber widersprechen. So, genau dort fängt ja die Reibung an. So, also genau dort erkennt man ja, dass eben, was ist Show so und was ist dahinter? So, was ist Fassade und wo bröckelt es dann? Und das haben wir natürlich auch ganz bewusst so geschnitten. Was wir nie machen wollten, war irgendwie eine Glorifizierung der Jungs, sondern so, wir wollten aber auch nicht platt Schenkelklopfer irgendwie sagen, hey, guck mal, so, der war irgendwie 20 Jahre im Knast und hat es irgendwie nicht geschafft, sondern diese feine Linie eben zu finden zwischen den Jungs irgendwie gerecht zu werden und mit ihnen irgendwie auf Augenhöhe zu sprechen und sie aber auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das war auch die Kunst für Olli und mich in diesem Film.
Ja, und ich finde, was man halt nicht vergessen darf, ist, wir reden immer von Nähe. Nähe heißt natürlich auch, Zerrissenheit zeigen zu können. Jeder liegt abends im Bett so und träumt von dem stinknormalen Leben ohne Angst, ohne Konsequenzen. Das wünschen sich alle. Das einzige Problem ist, dass die für den Lifestyle nicht bereit sind, quasi so hart zu arbeiten, dass sie sich diesen Lifestyle quasi dann leisten können. So, dass da ist wieder diese Zerrissenheit, ne, wieder zu sehen.
Noel Dernisch und Oliver Waldhauer, sie sind die Regisseure des Dokumentarfilms Another Reality. Der läuft am kommenden Mittwoch, den 5. August, um 22.05 Uhr bei Arte und ist dann auch bis Anfang November in der Arte Mediathek zu finden. Ihnen beiden vielen Dank für das Gespräch.
Besten Dank, schöne Grüße nach Berlin.
Sehr gerne, schöne Grüße nach Berlin.
Es stimmt etwas ganz massiv nicht in Bollywood. Das sagen Filmschaffende über die größte Filmindustrie in Indien. Aktueller Anlass ist der Tod des Bollywood-Schauspielers Sushant Singh Rajput. Mitte Juni wurde er tot aufgefunden. Jetzt können die Fans in Indien seinen letzten Film sehen, auf einer indischen Streaming-Plattform. Denn die Kinos sind wegen Corona noch immer geschlossen im Land. Der Tod hat in Indien einen heftigen Streit über die Arbeitsbedingungen in Bollywood ausgelöst. Silke Dietrich aus Neu-Delhi.
Dil Bechara, übersetzt bedeutet der Filmtitel Hilfloses Herz. Dass der Film so heißen würde, steht schon seit mehr als einem Jahr fest. Sonst könnte man meinen, dass der Titel auch auf das Lebensende von Sushant Singh Rajput anspielt. In dem Liebesdrama spielt er seine letzte Hauptrolle. Einen krebskranken, jungen Mann, der sich in eine krebskranke Frau verliebt. Noch nie hätten so viele Menschen gleich zum Start einen Film gestreamt, sagt der Sprecher der indischen Plattform Disney Plus Hotstar, auf der Dil Bechara zu sehen ist. Die meisten Kommentare im Netz aber drehen sich kaum um den Inhalt. Die Userinnen und User spekulieren, warum der junge Schauspieler sich das Leben genommen habe. Depression fällt als Schlagwort, aber auch der Druck der Filmindustrie, die Rajput kaputt gemacht hätte. Kangana Ranaut, eine befreundete Schauspielerin, schreibt auf Instagram: Die Filmmafia hat ihn nicht nur fallen gelassen. Ich kann euch sagen, wie sein Geist systematisch auseinandergenommen wurde, Stück für Stück. Bei einer Diskussion im indischen Fernsehen erzählt sie, was den jungen Schauspieler bedrückt habe.
Sushant in 2016 said that nepotism kills the right talent, they don't let them come up.
Er habe schon vor einigen Jahren gesagt, dass die Vetternwirtschaft in Bollywood die wahren Talente töten würde. Sushant Singh Rajput ist im Bundesstaat Bihar geboren, einer der ärmsten Staaten in Indien. Niemand in seiner Familie war zuvor im Filmbusiness tätig. Erste Erfolge als Schauspieler hatte Rajput im indischen Fernsehen mit Seifenopern. Vor 7 Jahren spielte er die Hauptrolle in seinem ersten Kinofilm mit dem Titel Versiegte Träume. Es folgten weitere Hauptrollen in erfolgreichen Bollywood-Filmen, aber richtig angekommen fühlte sich Rajput nicht. In einem Instagram-Post im vergangenen Jahr rief er seine Fans auf, sich seine Filme anzuschauen. Er brauche ihre Hilfe, um in Bollywood zu überleben. Ähnliches hat auch der Schauspieler Manoj Bajpayee erfahren, der von klein auf Schauspieler werden wollte. Er kommt aus einem kleinen Dorf aus dem gleichen Bundesstaat wie Rajput.
Coming to a big city demands lot from you.
Allein in eine so große Stadt zu kommen, das verlangt viel von dir ab, sagt er. Es stellt deine Integrität in Frage, bei jedem Schritt, den du gehst. Es spielt keine Rolle, wie talentiert du bist. Diese Stadt ist voreingenommen. Jeder, der diesen Weg einschlagen will, muss verstehen, diese Welt hier, die ist nicht fair.
They are not fair. This world is not fair.
Ein elitärer Club dominiert bis heute im Mainstream das Filmbusiness in Bollywood. Farhan Akhtar gehört dazu. Er ist der Sohn von bekannten Drehbuchautoren aus Bollywood und in Mumbai, der Filmhauptstadt von Indien, geboren. Heute ist er Schauspieler, Regisseur, Produzent und Fernsehmoderator. Er verneint nicht, dass es für Außenseiter schwierig ist, in Bollywood Fuß zu fassen, aber er möchte sich für seine Herkunft auch nicht entschuldigen müssen.
I mean, that's the lot of the draw, you know, that's what you've been given.
Das Los entscheidet, was dir in die Wiege gelegt wurde, sagt er. Meine Eltern haben hart dafür gearbeitet, um mir diesen Vorsprung zu geben. Das würden doch alle Eltern gerne ihren Kindern geben. Aber ich kann durch meine Biografie natürlich schlecht nachempfinden, welche Hürden andere durchlaufen müssen.
You cannot not be empathetic.
Gerade in Zeiten von Social Media würde die Debatte allerdings oft den Fokus verlieren, sagt Shubhra Gupta, eine Filmkritikerin der renommierten Zeitung Indian Express, im Interview mit dem ARD-Studio Südasien. Statt über psychische Gesundheit von Menschen in der Filmbranche zu sprechen, würden sich alle nur den schwarzen Peter hin und her schieben.
It is very easy for people to, you know, be flinging accusations.
Für die Leute scheint es recht einfach zu sein, Vorwürfe zu erheben, wer dafür verantwortlich war, dass er sich umgebracht hat. Die Tragödie seines Todes wird leider ausgenutzt. Dabei ist es wirklich dringend an der Zeit, dass sich die indische Filmindustrie einmal selbst beobachtet und sieht, was eigentlich bei ihr vorgeht.
A lot of introspection that the film industry absolutely does require.
Aber in den sozialen Netzwerken werden nicht nur Vorwürfe erhoben. Freunde von Rajput versichern ihm auch, dass sie ihn nicht vergessen werden. Der Regisseur seines letzten Filmes schreibt: Ich sehe dich, wie du uns mit deinem wunderbaren Lächeln von oben segnest.
Silke Dietrich über den Tod des Schauspielers Sushant Singh Rajput und die Kritik an den Arbeitsbedingungen in Bollywood. Gestern kam die Nachricht, dass Alan Parker gestorben ist. Der britische Regisseur war vor allem in den 70er und 80er Jahren erfolgreich mit Filmen wie 12 Uhr nachts, Midnight Express, Bugsy Malone, Angel Heart, Evita und Mississippi Burning, die Wurzel des Hasses. 10 Oscars, 10 Golden Globes und 19 British Academy Film Awards hat Alan Parker für seine Filme gewonnen.
I'm probably fearful of boring the audience for one second.
Ich glaube, ich habe Angst davor, das Publikum zu langweilen, sagte Alan Parker in einem Interview. Ein Film existiert nicht ohne Publikum. Man sollte also Rücksicht nehmen auf die Reaktion des Publikums. Und aus der Perspektive des Zuschauers halte ich Langeweile für eine ernsthafte Sünde eines Filmemachers. Vor einigen Jahren hat Alan Parker dann auch überraschend seinen Ruhestand angekündigt. Regisseure werden nicht besser im Alter, sagte er. Nun starb er im Alter von 76 Jahren nach einer langen Krankheit. Ende August soll in Europa, in Venedig, wieder das erste große internationale Filmfestival seit Ausbruch der Corona-Pandemie stattfinden. In Deutschland sind die Kinos auch nach den Wiedereröffnungen noch weitgehend im Krisenmodus. Und eine Nachricht aus den USA hat die Sorge eher noch verschärft. Neues aus der Filmwelt gibt's in dieser Stunde. Dazu ein bisschen Pandemie im Film und auch Märchenhaftes aus Finnland mit Mika Kaurismäki. Das deutsche Kino ist noch immer im Krisenmodus. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus der Filmwelt. Eine deutsche Fernsehserie glänzt bei den Nominierungen für den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis. Und das Filmfestival in Venedig findet also tatsächlich statt und mit deutscher Beteiligung. Christian Berndt mit den Neuigkeiten aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren.
Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Das ist absoluter Schwachsinn.
Eine 20-jährige Studentin schließt sich der Antifa an und gerät in ungeahnte Gefahr. Die deutsche Regisseurin Julia von Heinz wurde mit und morgen die ganze Welt in den Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig eingeladen. Für Festivalleiter Alberto Barbera symbolisiert das Politdrama die Wiederkehr des politischen Films.
Appassionante.
Es ist das erste große Filmfestival, das nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder stattfindet, allerdings ohne großes Hollywood-Kino. Dafür wurden fast die Hälfte der Wettbewerbsfilme von Frauen gedreht. Letztes Jahr waren gerade mal 2 Regisseurinnen dabei. Angesichts dessen, dass nur 22% der europäischen Kinofilme von Frauen gedreht werden, so eine aktuelle Studie, ist das zwar bemerkenswert. Allerdings dürfte dieses Jahr auch mehr Raum für Frauen bleiben, weil Corona-bedingt die meist männlichen amerikanischen Oscar-Anwärter fehlen, für die sich Venedig in den letzten Jahren zum Schaulauf entwickelt hat.
Er war mit mir im Bad. Habe ich das schon erzählt?
Nein, er hat was mit mir gemacht.
Was?
In Cannes hat das stimmungsvolle Melodram Die Sehnsucht der Schwestern Guzmão im letzten Jahr den Hauptpreis der Reihe Un Certain Regard gewonnen. Das brasilianische Kino zeigt Präsenz in Europa, aber damit könnte es bald vorbei sein.
Wir haben geschafft, auch in den Festivals wie Cannes, Venedig oder in Berlin viele schöne Produktionen zu zeigen. Aber leider, glaube ich, für die nächsten 2-3 Jahre werden wir keine guten Repräsentanten haben auf diesem Festival, weil wir nicht drehen können.
Sagt Sidney Martens. Er leitet das brasilianische Filmfestival Cine Brasil, das jährlich in Frankfurt, Köln und Berlin stattfindet. Seine Heimat wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen, aber trotz hoher Infektions- und Todeszahlen sind die Kinos wieder geöffnet. Für die brasilianische Filmbranche ist Corona nicht das einzige Problem.
Noch schlimmer ist, dass wir haben diese Regierung momentan, die alle Fördermittel gestrichen haben. Filmproduktionen, die sogar vor 2 Jahren die Förderung bewilligt bekommen haben, diese Regierung ist angekommen und haben diese Förderung nicht freigegeben.
Präsident Bolsonaro hat nach seinem Amtsantritt 2019 das Kulturministerium durch ein Sekretariat ersetzt und dem Tourismusministerium unterstellt. Die Filmförderung wurde um 50% gekürzt.
Er macht einen Krieg gegen alle Filmschaffenden, weil 90% oder mehr Sympathisanten von der Arbeitspartei war oder von der linken Szene.
Bolsonaro hat einen evangelikalen Pastor zum Leiter des Nationalen Filmbüros ernannt, in dem künftig ein sogenannter Kulturfilter die Ausrichtung von Filmproduktionen bestimmen soll. Die linke Vorgängerregierung, so Martens, habe noch Kultur in Armenvierteln unterstützt.
Die Arbeitspartei haben geschafft, dort sozusagen eine Produktion von Kultur herzustellen. Heißt, die Stimme des Favelas mit dem Radio, Theater, die Filme. Eine sozusagen eine Kulturindustrie in Mitte einer Favela. Das war sehr wichtig für diese Leute, diese Stimme zu kriegen.
Damit sei es nun vorbei. Außerdem würden Firmen, die Kinofilme finanzieren, nur noch Steuervergünstigungen für behördlich ausgewählte Produktionen erhalten. Die private Finanzierung sei wichtig, weil Brasilien keine echte Filmindustrie kenne. Aber Martens sieht Grund zur Hoffnung. Die riesige Telenovela-Industrie würde Filmschaffenden einen rettenden Arbeitsplatz bieten, mit dem sie die Präsidentschaft Bolsonaros überstehen könnten.
Sobald er weg ist, werden wir zeigen, dass wir im Hintergrund sozusagen erlebt haben.
Die 19-jährige Esti feiert ihre Hochzeit ganz nach den Regeln ihrer jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Brooklyn. Aber die Ehe verläuft unglücklich, Esti bricht aus und landet in Berlin. Dort gerät sie in eine multikulturelle Künstlerwelt, wie sie im Buche steht.
Esti, ich habe eine Frage. Wieso Berlin?
Ich wollte so weit wie möglich von meiner Community weg.
Wieso?
Weil ich da nicht hineinpasste.
Die deutsche Netflix-Serie Unorthodox hat 8 Nominierungen für den Emmy, den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis, bekommen. Eine erstaunliche Ausbeute für eine deutsche Serie. Und auch für den Streaming-Dienst Netflix, der mit 160 Nominierungen den letztjährigen Emmy-Rekord von HBO überboten hat. Netflix hat in den letzten Monaten auch Rekordzahlen an neuen Abonnenten erzielt. Für das immer noch tief in der Corona-Krise steckende internationale Kino lässt dieser Erfolg der Streaming-Dienste wenig Gutes erwarten.
Christian Bernd mit den Neuigkeiten aus der Filmwelt in Corona-Zeiten. Der Deal kam Mitte der Woche wie ein Paukenschlag und viele sehen ihn als einen massiven Einschnitt fürs Kino. Die weltweit größte Kinokette AMC hat ein mehrjähriges Abkommen mit Universal geschlossen. Das sieht vor, dass Filme von Universal und Focus Features bei AMC mit einem 17-tägigen Kinofenster laufen. Danach kann Universal die entsprechenden Filme in eine hochpreisige Digitalauswertung geben, zu Premium-Video-on-Demand-Plattformen und damit auch in das VOD-Portal von AMC selbst. Die heilige Kuh, das bislang geltende Kinofenster von 90 Tagen, ist damit hinfällig. Wie wegweisend dieser Deal ist und was das auch für das deutsche Kino bedeutet, das bespreche ich mit einem, der schon seit knapp 50 Jahren in der Kinobranche tätig ist, der unter anderem 1989 die Cinemax-Gesellschaft mitbegründet hat. Jetzt ist er Geschäftsführer bei den Vereinigten Filmtheaterbetrieben und betreibt mehrere Multiplexe in Niedersachsen. Hans-Joachim Flebbe, guten Tag.
Hallo, Frau Krug.
Ja, in den letzten Wochen waren AMC und Universal ja noch in den Medien, weil sie sich gestritten haben, weil AMC mit einem Boykott von Universal-Filmen drohte, wenn Universal das Kinofenster von 90 Tagen verkürzt. Wie sehr hat Sie diese Einigung jetzt überrascht?
Ja, als wenn nicht alles schon schlimm genug wäre. Wir leiden ja immer noch unter den Folgen dieser Coronavirus-Erkrankung, dass wir sowieso kaum erfolgreich im Kino spielen können. War das natürlich jetzt der letzte Schlag ins Kontor, der uns gerade noch gefehlt hat. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter dieses, also eigentlich 4-Monats-Fensters, in dem wir den Film exklusiv auswerten können. Dafür haben wir auch Millionen, alle in unserem Kinobereich Millionen investiert, um den Besuchern ein besonderes Erlebnis zu bieten, damit der Film auch anders rüberkommt, als er normalerweise auf dem Flatscreen oder zu Hause auf dem Bildschirm rüberkommt. Und wenn das Modell sich auch dann wirklich durchsetzt und wenn es dann auch für Europa gilt, dann ist das wirklich für unsere Branche mehr als ein Schlag ins Kontor. Die Folgen mache ich mir noch gar nicht vorstellen. Also es wird zu einem gigantischen Kinosterben führen und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich die erste Haltung, die AMC hatte, das war nämlich die, dass sie gesagt haben, wir spielen keine Universal-Filme mehr in unseren Kinos, nachdem der Plan bekannt wurde. Dem haben wir uns angeschlossen. Wir hätten keine Universal-Filme mehr in unser Programm genommen. Und jetzt diese Kehrtwendung, die ist für mich unerklärlich und nur durch irgendwelche komischen Machenschaften im Hintergrund zu erklären. Weil AMC ist mehr oder weniger pleite, das darf man auch nicht vergessen. Die gehört zu einer chinesischen Gruppe, Wanda steht dahinter. Und die Kinos in Amerika sind eben genauso lange schon geschlossen wie bei uns, mit viel, viel größeren Auswirkungen, weil natürlich der Filmtheaterpark von AMC, weltgrößter Verleih, natürlich noch viel größer ist. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass das so eine Verzweiflungstat ist, wo sich jemand wahrscheinlich gar keine richtigen Gedanken gemacht hat, was das für die ganze Welt, Kinowelt bedeutet.
Nun sagen die, die es positiver sehen, naja, die größten Einnahmen in den USA werden eh in den ersten drei Wochenenden, in den ersten drei Wochen gemacht. Und insofern, wenn man das auf 17 Tage verkürzt, kann man danach immer noch an der Auswertung partizipieren, indem man es ja als Premium-Video on Demand zur Verfügung stellt, also für einen Preis von ca. $20. Also es geht um eine hochpreisige Digitalauswertung, von der AMC unter Umständen auch was hätte, weil sie auch ein Video-on-Demand-Portal haben. Ist das dann nicht vielleicht auch eine Rettung fürs Kino?
Ja, wir sind Kinobetreiber und keine Streaming-Dienstvertreiber. Das interessiert mich überhaupt nicht. Diese Einnahmen, natürlich reagiere ich jetzt erstmal emotional, weil ich weiß, dass es bei uns in der Branche zu einem Aufruhr führt und wir jetzt die nächsten Universal-Filme in Deutschland überhaupt erst nicht mehr aufführen werden. Aber ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwie Almosen dann zu kriegen von irgendeinem Streaming-Dienst, der dann irgendwann auch meint, vielleicht sind 17 Tage doch zu lang, vielleicht wird das beste Geld dann auch nur in den ersten 5 Tagen gemacht und dann irgendwann gar nicht mehr. Also ich traue diesen Burschen überhaupt nicht über den Weg. Also zurzeit würde ich jetzt sagen, das ist ein desaströser Dienst, den sie in der ganzen weltweiten Kinoszene gemacht haben, aus irgendwelchen dubiosen Gründen, weil man eben wahrscheinlich pleite ist und überhaupt keinen zum letzten Strohhalm greift und damit hofft, jetzt noch ein paar Euro zu retten. Man muss das auch mal so sehen, die bringen jetzt immer als Beispiel den Film Troll, den haben, weil die Kinos geschlossen worden sind, ist er gleich im Streamingdienst gelaufen, er hat 100 Millionen gemacht, das wird jetzt gefeiert. Die vergessen dabei völlig, dass der Film normalerweise im Kino ungefähr, sagen wir mal, 80 Millionen Euro gemacht hat, wie der erste Teil gelaufen ist und dann hinterher nochmal 80 Millionen in den Streamingdiensten gekommen wäre, so 160 Millionen, so feiern sie 100 Millionen. Also für mich ist das alles Idiotenkram, was die da machen. Und ich bin extrem sauer auf diese AMC-Leute, die so einen Schwenk genommen haben, der einen Bärendienst für unsere ganze Branche geleistet hat.
Der Deal gilt ja bisher nur für die USA. Für Deutschland wird es aber auch ja alleine deswegen interessant, weil AMC auch die UCI-Kinos gehören in Deutschland. Wie ist Ihre Prognose für Deutschland? Wird sich das hier auch früher oder später durchsetzen?
Es kommt darauf an, also erstmal setze ich nicht auf die Statthalter von Universal, die hier in Deutschland ja im Grunde nur die Handlanger sind, der Leute, die in Amerika das Sagen haben. Deswegen glaube ich, wenn die Amerikaner sagen, wir wollen das auch haben, dann werden die Deutschen dem folgen müssen. Ob eine zeitliche Verzögerung dazwischen liegt, wo man dann vielleicht ein paar mehr Erfahrungen aus Amerika dann hier auch in die Entscheidung mit einbeziehen kann, das weiß ich nicht. Aber ich mache mir keine großen Illusionen, wenn das in Amerika funktioniert, dann werden die das und die werden ja mit Zahlen irgendwie hantieren, die das schön reden. Dann bin ich sicher, dass das in Deutschland auch umsetzen werden, es sei denn, sie sich das erhofft haben. Aber das ist jetzt so Kaffeesatzlese, das kann noch keiner voraussagen.
Der amerikanische Branchen-Online-Dienst IndieWire sprach von der größten Veränderung in der Geschichte des Filmverleihs in den letzten 45 Jahren. Sehen Sie das auch so?
Ja, absolut. Ist ja nicht nur des Filmverleihs, sondern der ganzen Kinoszene. Denn wenn das wirklich durchgehalten wird und die anderen Verleiher schließen sich dem an, dann wird es zu einem gigantischen Kinosterben kommen. Denn diese Brosamen, die man dann hinwirft, ihr könnt ja dann irgendwie Geld kriegen von jedem, der das im Streamingdienst sich anguckt. Da sind wir dann angewiesen auf Leute, die einfach heute sagen, ja, heute gebe ich auch mal 5 Euro. Und dann, wie gesagt, das Fenster ist jetzt 17 Tage. aber wir geben euch auch 6,50 Euro, dann ist das Fenster nur noch 10 Tage. Also das sind alles solche Sachen, da möchte ich mich auch gar nicht drauf einstellen. Wir müssen uns in Deutschland sowieso erstmal formieren. Ich habe mitgekriegt, dass meine Kollegen da alle sagen, wir müssen jetzt irgendwas tun, wir müssen handeln. Nur das sind wirtschaftliche Dinge, die da in Amerika entschieden werden. Da kann man zwar gemeinsam sich entrüsten und auch vielleicht gemeinsam überlegt, ob man dann eben Filme, die diesen Weg gehen, einfach nicht mehr einsetzt. Aber letztendlich hoffe ich ja darauf, dass das in die Hose geht, dass also AMC und Universal da auf die Nase fallen und dann wieder zu dem alten Verfahren, was ja erfolgreich war. Ich meine, das darf man ja nicht vergessen. Die haben doppelt und dreifach verdient im Kino, Streamingdienst, dann Pay-TV und dann Free-TV und was weiß ich, was da noch für Vertriebsschienen gelaufen sind. Das ist ja eigentlich eine erfolgreiche Sache vor Corona gewesen. Wir alle gehen ja davon aus, dass es auch ein Leben nach Corona gibt. Und dieser Schnellschuss, der da entstanden ist, der macht uns das Überleben unendlich viel schwerer.
Das sagt Hans-Joachim Flebbe, Geschäftsführer bei den Vereinigten Filmtheaterbetrieben und bei mehreren Multiplexen in Niedersachsen. Ihnen vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Frau Burg.
Vor vielen Jahren hat er an der Münchner Filmhochschule studiert, hat mit seinem Bruder Aki Kaurismäki seine ersten Filme gedreht. Aki wurde dann berühmter, aber auch Mika Kaurismäki ist ein erfolgreicher Regisseur. Er hat die Tragikomödie L.A. Without a Map gedreht mit Johnny Depp und Julie Delpy, den Dokumentarfilm Mama Africa oder zuletzt den Kostümfilm The Girl King mit Martina Gedeck. Jetzt läuft ein neuer Film von ihm im Kino. Master Cheng in Pojanyoki. Die Geschichte des chinesischen Kochs Cheng, der sich von Shanghai aus mit seinem Sohn auf den Weg nach Finnland macht und in Lappland landet.
Moin! Kommt rein und setzt euch. You want something? Kaffee?
I look Fontra.
Von what?
Fontra.
I don't know Fontra.
Niemand versteht ihn, aber die Restaurantbetreiberin Circa gibt ihm eine Unterkunft. Und im Gegenzug fängt Cheng an, bei ihr zu kochen. Ich habe mit Mika Kaurismäki gesprochen und ihn gefragt, was ihn an dieser Konstellation und dem Clash der Kulturen gereizt hat.
Also im großen Bild wollte ich ja einen Film machen, der Kulturen und Menschen zusammenführt. Weil heutzutage unsere verrückten, wahnsinnigen, populistischen, politischen Führer, die tun das Gegenteil. Die wollen sogar ihre eigenen Leute voneinander trennen. Und ich finde das sehr falsch. Und ich habe gedacht, dann, okay, ich mache einen Film, wo ich zwei ganz unterschiedliche Kulturen sich in Lappland treffen und die Menschen zusammenführt. Ja, das war die Botschaft.
Also sie werden zusammengeführt, aber das geht ja nur, wenn man am Anfang erstmal die Konstellation hat, dass der Koch, der kommt, kein Finnisch spricht, niemand versteht ihn so richtig. Also inwiefern haben Sie diese Figuren Master Cheng und Circa, auf die er trifft, die in einem Restaurant arbeitet, diesen Clash, den die beiden also das nicht verstehen, wie haben Sie diese Figuren angelegt, um sie dann weiterzuentwickeln?
Ja, also der Chef könnte auch aus Brasilien kommen oder aus Japan oder Australien oder Afrika oder so. Aber ich bin ein großer Lappland-Fan und ich fahre da zweimal im Jahr. Und einmal im Sommer, wo wir unser Filmfestival haben, Midnight Sun Filmfestival und dann auch im Winter.
Das Sie mit Ihrem Bruder Aki ja schon seit 1986 machen, ne?
Genau. Aber ich fahre da auch hin im Winter, meistens zur Weihnachtszeit. Und wir bringen oft Weihnachten in Lappland und da ist ganz dunkel und ziemlich kalt auch. Und normalerweise gab es da keine Leute, es ist ganz leer. Aber vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2017, sind wir da angekommen in das kleine Dorf. Und das Dorf wimmelte von Menschen. Und ich dachte, das gibt es irgendein Sportereignis oder sowas. Aber dann habe ich näher geguckt und es waren alle chinesische Touristen. Es sind so viele Chinesen da in Lappland plötzlich gewesen. Und daher kam mir die Idee, irgendwas damit zu machen. Also die finnische Kultur und chinesische Kultur stoßen sich da in Lappland. Und die Kontraste der Kulturen, das ist natürlich, bringt automatisch Humor mit, ne? Und komische, absurde komische Situationen, wie die Sprache oder auch sonst. Die kulturellen Unterschiede bringen Komik, Humor.
Nun ist Master Cheng ja gerade auch ein Koch und dann noch interessiert an der traditionellen chinesischen Medizin. Warum ein Koch?
Erstmal dachte ich, dass das Essen ist die beste Brücke zwischen zwei Kulturen. Wie kann man besser Leute zusammenführen als mit gutem Essen? Und unsere finnische Küche ist nicht so bekannt. Die Tradition ist ziemlich kurz und wir haben keine besondere Küche. Wir haben schon gute, leckere Sachen, aber die sind sehr einfach normalerweise. Aber die Chinesen haben diese tausende von Jahren lange Tradition mit Essen. Und das Essen ist ein Teil der Medizin. Man isst, was man isst, ne, sozusagen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also wir können auch gesund essen in Finnland, aber oft in diesen Imbiss-Restaurants war das Angebot immer ziemlich langweilig. Ja? Das war oft wie im Film, ne? Wurst und Kartoffeln und Wurst und so weiter. Und ich dachte, es wäre irgendwie witzig, dass auch die Esskulturen, die Küchen aus verschiedenen Kulturen anstoßen.
Die Herausforderung besteht ja auch darin, mit den Eigenheiten der Kulturen zu spielen. Also auf der einen Seite Master Cheng, der nun kommt, kein Finnisch spricht, und auf der anderen Seite die etwas störrischen älteren Herren in dem Restaurant, die zu charakterisieren, aber nicht zu sehr ins Stereotyp abzurutschen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich habe sehr viel im Ausland gelebt, also in verschiedenen Ländern, auch in Deutschland jahrelang und Brasilien was 30 Jahre und Italien, Amerika. Also ich war auch oft in dieser Situation, dass ich der Ausländer war. Ne? Ich musste auch mich in das neue Land immer in eine neue Situation integrieren, genau wie De Cheng. Übrigens auch das ganze Filmteam. Wir müssten genau dasselbe tun, was De Cheng gemacht hat in dem Film. Wir kamen aus Helsinki und die Leute im Lappland, die gucken sehr, sehr skeptisch erstmal, die vom Süden kommen, aus Helsinki. Wir müssen auch irgendwie uns integrieren und erstmal befreunden mit den Leuten.
Genau, und jetzt die Frage nach den Charakterisierungen der Figuren, Cheng und die Finnen auf der anderen Seite. Also, dass man mit den Eigenheiten arbeitet, aber die Grenze in ein zu großes Stereotyp vielleicht auch nicht überschreitet.
Klar, ich weiß nicht eigentlich, was Klischee ist, aber klar, das will man ja vermeiden, aber manchmal ist Klischee auch, was tatsächlich passiert. Ne?
Mit dem man ja auch in der Komödie gerade besonders arbeitet. Ne?
Und ich wollte einen Feel-Good-Movie machen. Ich wollte keine nur eine Komödie machen, aber ich wollte viel Humor dabei haben drin, weil das ist irgendwie immer, erstmal, ich mag sowas, aber ich glaube, die Botschaft kommt auch besser rüber, wenn man eine gute Stimmung hat. Und eben diese Kontraste und Situationskomik und Momente. Einfach ziemlich kleine Sachen, ne? Aber von diesen kleinen Sachen kommt dann die Atmosphäre. Und das ist eine Mischung von Drama und Komödie eigentlich.
Und welche Rolle sollte dabei die Landschaft Lapplands spielen?
Ja, eine sehr große Rolle spielt das. Natur ist sehr wichtig in dem Film. Und deshalb habe ich auch einen Ort ausgesucht, wo gemessen die reinste Luft auf der Welt ist und auch das Wasser sehr rein ist. Man kann wie im Film auch, man kann aus dem See trinken. Und auch die Rentierfleisch ist sehr rein, also das reinste Fleisch auf der Welt. Also spielt eine sehr, sehr wichtige Ebene der Geschichte.
Sie haben eingangs gesagt, Sie wollten einen Film machen, der die Menschen zusammenbringt, gerade aufgrund der Populisten, die die Welt eher spalten. Sie selbst haben ja auch 30 Jahre in Brasilien gelebt und sind schließlich zurück nach Finnland gezogen. Hat dabei auch die Politik eine Rolle gespielt bei der Entscheidung, wieder zurückzuziehen?
Ja, auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Ich mag Brasilien immer noch und war da glücklich. Meine Frau ist aus Brasilien, meine Kinder sind finnisch-brasilianisch, die jüngsten zwei. Und ich war da ganz, ganz happy in Brasilien. Aber dann hat die politische Stimmung so stark geändert, seitdem sie die Lula und Dilma, die Präsidenten, einfach brutal und also. Es war eigentlich ein Putsch, ne? Ein Militärputsch, was da passiert ist. Ne? Und plötzlich war der Bolsonaro, der neue Präsident, der ganz verrückt ist, krank, so offensichtlich. Und das ist zurzeit fast wie eine Militärdiktatur in Brasilien. Und ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich konnte die Korruption nicht mehr aushalten. Und dann habe ich gesagt, wir müssen weg. Und überall gibt es diese verrückten politischen Führer, die unsere Welt kaputt machen wollen. Und das war wirklich der Anlass, also warum ich denn diesen Film, diesen positiven Feel-Good-Film machen wollte.
Und der Film Master Cheng in Pojanjoki, der läuft jetzt bei uns im Kino seit Donnerstag. Mika Kaurismäki ist der Regisseur. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Danke, gern geschehen.
Zu Beginn der Corona-Pandemie war einer der meistgesehenen Filme Steven Soderberghs Contagion. In dem Film um einen tödlichen Virus werden weltweit Städte unter Quarantäne gesetzt. Es kommt zu Plünderungen und ein Forscherteam sucht nach einem Impfstoff. Nun kommt ein Film aus Südkorea in die Kinos, der bereits 7 Jahre alt ist, aber eben auch den Zeitgeist trifft. Pandemie von Kim Sung-soo.
Bitte melden Sie Fälle von Hautausschlag oder anderen Symptomen umgehend den Einsatzkräften.
Es dürfte schwierig werden, die Bevölkerung zu beruhigen.
Alle Krankenhäuser der Stadt melden positive Tests.
Sehen Sie den Hautausschlag? Die Symptome sind identisch.
Die Anzahl an Todesfällen wird dramatisch ansteigen. Die Stadt muss sofort abgeriegelt werden.
Wir nehmen den Film zum Anlass, um zu schauen, wie das koreanische Kino mit der Pandemie umgeht, Action und Katastrophen in Szene setzt. Anke Lewicke ist im Studio. Zu Beginn sollten wir kurz den Titel klären. Auf Deutsch heißt er Pandemie, auf Koreanisch eigentlich nur Flu, also Grippe. Ist der deutsche Titel der aktuellen Situation angepasst?
Ja, so ein bisschen Effekthascherei. Ich meine, wir haben es ja gerade im Ausschnitt mitbekommen. Es geht ja darum, dass ein Stadtteil von Seoul, nämlich Bundang, abgeriegelt werden soll. Und es gibt dann auch so eine Helikopterfahrt darüber. Da sieht man die ganzen Wohnblöcke. Und wir können uns schon ganz gut vorstellen, wie da Menschen auf engstem Raum einfach eingeschlossen sind. Und sonst sind da so viele ja Triggerpunkte drin, wo man so aus dem aktuellen Anlass ganz gut anknüpfen kann. Also es geht um einen Container, da sind illegale Einwanderer aus China drin. Die sind alle tot, nur einer hat überlebt und der hustet. Und dann sieht man eben immer, wie sich die Tröpfchen übertragen, wenn er da rumläuft. Und dann ist aber klar, der hat diese Grippe überlebt, hat womöglich die Antikörper. Deshalb wird er von allen möglichen Leuten gesucht. Also eigentlich, wenn man mir das nicht gesagt hätte, hätte ich mir auch denken können, der Film wäre jetzt gerade gedreht. Das Einzige, was sich so ein bisschen vielleicht unterscheidet, ist, dass die Katastrophe so Knall auf Fall losgeht, weil wir sind ja im Actionkino und wir befinden uns ja eher in so einer Unmachtssituation und wissen nicht, wie geht es eigentlich weiter?
Nun beginnt ja ein Katastrophenfilm meistens damit, dass wir eine Handvoll Menschen kennenlernen. Sie werden kurz skizziert, ihre besondere oder eben nicht besonderen Charaktereigenschaften werden gezeigt. Wir werden sie später dann durch die Ausnahmesituation begleiten. Wie schaut es bei dem Film aus?
Ja, wir haben das doch häufig in US-amerikanischen Filmen so, dass so eine Katastrophe immer dazu da ist, irgendwie eine Familie wieder zu kitten. Hier haben wir noch niemals mehr eine dysfunktionale Familie, sondern wir lernen zunächst so einen netten Rettungshelfer kennen. Da ist ein Auto mit einer Frau ganz tief in einen Schacht gefallen. Das Auto hängt nur noch an Drahtseilen und er rettet dann diese Frau. Da kommt es schon so zu ersten Anzüglichkeiten da bei dieser Rettungsaktion. Und sie hat dann aber wichtige Unterlagen noch im Auto. Er muss noch mal runter und wir kriegen dann mit, dass sie eine kleine Tochter hat. Und mit diesem Dreieck, sie ist nämlich auch noch Virologin, da waren nämlich die wichtigen Unterlagen, gehen wir dann durch die Katastrophe. Und dann gibt es mitten im Mang dann aber mal wieder so Miniaturen, wo reiche Leute sich beschweren über diese hygienischen Zustände, dass sie was Besseres verdienen, weil sie ja schließlich irgendwie auch sonst anders wohnen. Dann gibt es mal so eine merkwürdige Mutter-Sohn-Geschichte. Aber es gibt noch eine ganz interessante Nebenfigur und zwar ist das so der beste Freund von dem Rettungshelfer. Der ist so ein bisschen dödelig und anzüglich und der bringt aber immer noch so eine ja leicht klamautige Note rein. Also die Action kann durch den immer so ein bisschen innehalten.
Dieses klamaukige Element, wie zieht sich das durch den Film?
Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich kenne das immer wieder aus dem südkoreanischen Kino und das hängt vielleicht damit zusammen, diese Figur kommt aus der Burleske, also man könnte sagen aus dem Volkstheater, ist ein sogenannter einfacher Mensch, hat eine vulgäre Sprache, hat aber auch immer was Anarchistisches, weil er nicht systemkonform ist und deshalb ist er vielleicht auch ein ganz guter Identifikationsträger, weil man spürt, der ist eigentlich da in dieser Moderne, in dieser Umgebung, in diesen Neubau gar nicht so heimisch. Und ich glaube, da können eben unheimlich viele Südkoreanerinnen und Südkoreaner andocken, weil sie einfach auch von der Hypermoderne überfordert sind. Und da ist dann nochmal so eine ja, Figur mit Bodenhaftung.
Das koreanische Kino hat ja so einen Hang zum Exzess in all seinen Facetten. Wird dieser Exzess hier auch ausgelegt?
Naja, man ist ja immer so ein bisschen auf das Ende gespannt, was dann hier doch anders ausfällt, weil die Südkoreaner lassen ja gerne doch auch mal den Held oder die Heldin über die Wupper springen, weil sie sich eher mit der Niederlage und dem Leid identifizieren können. Und dann finde ich den Film, wenn es so um die Entsorgung der Leichenberge geht und der ganzen Kranken, finde ich ihn so ein bisschen auch zynisch, diese Bilder, das kann ich nicht anders sagen. Aber gleichzeitig entspricht das auch wieder der Haltung der Regierung dazu, weil die einfach einen unheimlich zynischen Umgang haben mit diesen ganzen Kranken. Und da kann man dann vielleicht auch wieder einfach ein bisschen Parallelen finden zur Historie von Südkorea. Zum Beispiel erinnern manche Bilder einfach an die blutig niedergeschlagenen Aufstände während der Studentenunruhen.
Würdest du denn sagen, dass der Film auch eine politische Ebene hat?
Ja, irgendwie dann doch. Also ich finde das ganz interessant. Der Film ist ja entstanden, da war die Präsidentin Kim einfach noch an der Macht. Es gab eben viel Ärger, Korruption und sonst was. Und damals war im Kino schon ein Film unheimlich erfolgreich. Der Admiral hieß der, das ist ein Historien-Epos. Es geht um so einen Admiral, der 1550 eben die Japaner zurückgeschlagen hat, 330 Boote, obwohl er nur 5 Boote hatte. 18 Millionen wollten den sehen, weil der sich sozusagen sozusagen für die Menschen eingesetzt hat. Und in dem Film gibt es eben auch einen jungen Präsidenten, der sich für seine Menschen da eben einsetzt und der eben gegen das alte Regime kämpft und auch gegen ein US-Militär. Weil da kommt eben noch rein, dass natürlich immer noch die Amerikaner stationiert sind in Südkorea und welchen Einfluss die noch haben. Also man findet so einen kleinen politischen Subtext.
Anke Lewicke über den südkoreanischen Film Pandemie von Kim Sung-soo aus dem Jahr 2013. Am Donnerstag läuft er bei uns an.
Top 5.
Wenn sie kommt oder wenn sie schon da ist, die zweite Welle, welche Seite bringt die Corona-Pandemie in uns hervor? Die gute, emphatische oder die dunkle, egozentrische, rücksichtslose? Das Kino spiegelt in seinen Geschichten nicht nur unsere Ängste vor einem unsichtbaren Virus, siehe Contagion oder Outbreak, lautlose Killer. Nein, es erzählt auch vom menschlichen Verhalten gegenüber einem Gespenst, das alles durcheinanderwirbelt, wie der Historiker Misha Meyer die Folgen einer Pestpandemie vor 1500 Jahren beschrieb. Hartwig Tegler hat in den Top 5 Filme ausgewählt, die vom menschlichen Verhalten in der Pandemiekrise erzählen.
Lust auf einen Film?
Wir werden es alle bekommen. Wir werden alle krank.
Diese Kids haben sich infiziert. Wenn eine Kuh krank wird, tötest du sie auch, bevor sie die Herde ansteckt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Die Stadt der Blinden von Fernando Meirelles, 2008.
Auslöser für diese Epidemie: ein Virus? Unklar. Fakt ist, dass die Menschen plötzlich blind werden.
Meine lieben Mitbürger, wie so viele von Ihnen, bin auch ich erblindet.
Als Maßnahme gegen eine Ansteckung werden die Blinden in einer leeren psychiatrischen Anstalt interniert, die sie nun nicht mehr, unter Androhung erschossen zu werden, verlassen dürfen. Unter ihnen die Ehefrau des erblindeten Arztes, gespielt von Julianne Moore, die als einzige sehen kann. Das Leben in der Anstalt wird zum Horrortrip und der Mensch, dem Menschen dort ein Wolf. Eine dunkle Sicht auf den gesellschaftlichen Zustand, wenn sich die zivilisierte Ordnung auflöst. Am Ende werden die Blinden wieder sehen können. Aber was vorher geschah während der Epidemie, steckt tief in den Knochen. Dieses gute Ende taugt nicht zum Happy End.
Platz 4. Children of Man von Alfonso Cuarón, 2006.
Nicht minder düster wie Kollege Meirelles beschreibt Cuarón eine Welt, in der aufgrund eines Virus seit 18 Jahren kein Mensch mehr geboren wurde. Großbritannien ist Polizeistaat geworden, Gewalt und Chaos herrschen, Migranten werden in Lager gesperrt. Dann taucht Key auf, eine junge, illegale Flüchtlingsfrau.
Aber sie ist schwanger.
Ja, ich weiß.
Es ist ein Wunder, oder?
Clive Owen als depressiver Regierungsangestellter versucht, Key aus dieser zusammengebrochenen Welt zu retten. Eindrucksvolles Bild. Ein Waffenstillstand zwischen Armee und Aufständischen kommt für einen Moment zustande, weil die Kämpfenden das Baby sehen. Staunen über das Wunder des Lebens als kurze Pause in der Apokalypse. Pessimistischer ist ein Blick über eine verseuchte Welt. Kaum vorstellbar.
Platz 3. 28 Days Later von Danny Boyle, 2002.
Die Story bei Danny Boyle über den Zusammenbruch der Gesellschaft ist typisch für das Genre des apokalyptischen Virenthrillers. Doch dem Filmemacher gelingen dazu Bilder über das vom Virus entleerte Land, die sich verstörend einprägen. Wie Jim, der Fahrradkurier, der 28 Tage nach seinem Unfall ganz allein im ausgestorbenen Londoner Krankenhaus erwacht und nur noch die Reste der Zivilisation sieht. Möbel, Autos draußen, Abfälle und überall die Berge von Toten.
Als sie dann versuchten, die Städte zu evakuieren, war es bereits zu spät. Die Infektion war überall.
Später wird sich zeigen, dass die vermeintlich sicheren Orte, an denen Jim und seine neuen Gefährten auf Zuflucht hoffen, nur Spielwiesen für durchgeknallte Militärs sind, die die alte Macht und Willkür auch in der Ausnahmesituation der Pandemie zelebrieren. Nein, der Virenthriller hat mit einem Feel-Good-Movie gar nichts zu tun, denn er reißt uns alle Masken ab.
Platz 2. It Comes at Night von Trey Edward Schultz. 2017.
Ein Virus hat weltweit Menschen wie Tiere befallen. Paul, Sarah, ihr Sohn Travis und der Großvater Bud leben tief verborgen im Wald, versuchen mit strengen Regeln zu überleben. Diese.
Die rote Tür bleibt immer zu.
Oder diese.
Wenn wir mal tagsüber rausgehen sollten, dann nur zu zweit.
Das Entsetzliche, der eigentliche Horror in diesem Film liegt in der Gnadenlosigkeit, zu der die Nicht-Infizierten fähig werden. Wenn die Familie den kranken Großvater in den Wald fährt, um ihn zu erschießen und dann zu verbrennen, ist das in der Logik der Infektionsprävention wohl stringent. Doch die Überlebenden, das zeigt It Comes at Night in einer brutalen Klarheit, zerstören sich damit selbst. Die Paranoia frisst die Paranoiden.
Platz 1. Maggie von Henry Hobson, 2015.
Wird das Handeln des Menschen in der Pandemie egozentrisch oder solidarisch, emphatisch sein? Das Virus-Infektionsgenre, der Zombie-Film, beantwortet diese Fragen pessimistisch, denn die Zombies der letzten Jahre sind ja leidensfähige, empfindsame Wesen, die Opfer einer Ansteckung mit einem Virus wurden. So auch die Tochter des mürrischen Farmers, den Arnold Schwarzenegger in Maggie spielt. Verzweifelt muss der zuschauen, wie seine infizierte Tochter vom Rest der Welt ausgegrenzt als Monster vor der Verwandlung in eine Untote steht.
Ich kann einfach nicht mehr.
Eine herzzerreißende Szene am Ende von Maggie, die sich unwillkürlich mit den Erfahrungen und Ängsten unserer aktuellen Lebenserfahrung vermischt. Der Farmer, der Vater in Maggie, bewahrt übrigens durch das Mitleiden mit seiner infizierten Tochter bis zum Ende seine Menschlichkeit. Ein utopischer Moment im ansonsten dystopischen Genre.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über die Pandemie und uns. Nachzulesen und zu hören wie immer auf unserer Webseite und als Vollbild-Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Susanne Burg.